Ein jüdischer Prophet im 8. Jahrhundert vor Christus ist auf heikler Mission. Jona ist unsere Reihe, er soll quasi den Erzfeinden seines Volkes, quasi in die Höhle des Löwen soll er hinein, und er soll diesen Leuten sagen, von Gott her, Jungs, es ist 5:12, es gibt ihn zu spät und die Zeit läuft. Ein grausames Kriegervolk, Assyrien, die Hauptstadt Ninive, dort soll er hinein. Und Jona hat natürlich große Angst, das ist ja logisch. Und er hat Vorurteile und deswegen flieht er vor Gott. Und er reist aus, aber er erlebt, und das ist unsere Reihe, einen sehr, sehr persönlichen, abenteuerlichen Gott. Er flieht, aber Gott flieht nicht von ihm. Und er lässt ihn nie los. Und so entschließt er sich dann schließlich doch nach Ninive zu gehen und zu predigen. Und dort predigt er. Und seine Predigt schlägt ein wie eine Bombe. Ein gottvergessenes Volk macht tatsächlich ernst mit Gott. Von Großen zum Kleinen, sogar die Tiere, so steht es im Text, irgendwie erleben alle, wir müssen umkehren zu diesem Gott. Und Gott macht es tatsächlich so, er dreht die Zeit zurück und er vergibt, als wenn nichts gewesen wäre. Und ich habe mich so gefragt, wie muss das für Jona gewesen sein? Also ich meine, du musst dir das vorstellen, er hält die Rede seines Lebens. Wie Martin Luther King, vielleicht kennst du das in den 60er Jahren. I have a dream. Und die Rede seines Lebens und alle fallen ihm zu Füßen quasi. Und niemals hätte er sich das träumen lassen, Jona, dass das passiert, was passiert, dass tatsächlich seine Predigt eine Wirkung hat. Und dann stellst du dir das vor, also ich stelle mir das vor, dann kommen seine Bodyguards und eine Stretch-Limousine kommt und holt Jona ab. Und dann fahren sie in sein Hotel, 5-Sterne-Hotel, und Jona macht eine Flasche Wein auf und liegt in der Badewanne und ist einfach nur glücklich über den Erfolg seiner Rede. Aber es kommt ganz anders.
Jona wurde darüber sehr böse und zornig. Er beklagte sich beim Herrn. Ach Herr, habe ich das nicht schon gesagt, bevor ich von zu Hause aufbrach? Deshalb bin ich ja geflohen nach Tarsis. Oh, ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, dass du geduldig bist und voller Gnade, weil du das Unheil bedauerst. So mach nun meinem Leben ein Ende, Herr. Ich will lieber sterben, als zu leben. Der Herr antwortete ihm: Ist es recht, dass du deshalb zornig bist?
Ist es recht? Ist es gut für dich, Jona? Macht dich das glücklich, dass du so zornig bist? Was ist eigentlich, Jona, dein Problem? Was ist das Schwarze in deinem Leben? Was ist der Stein? Jona, was ist dein Problem? Was geht hier ab? Nochmal ganz kurz. Jona, Starredner, sitzt außerhalb der City, quasi außerhalb der Stadt in seinem Hotel, vielleicht in der Badewanne, und überlegt tatsächlich, wie er seinem Leben ein Ende machen kann. Und ich glaube, so beim Lesen, ich habe für mich das neu gemerkt, ich dachte so, das ist das verrückteste und unerwartetste Kapitel eines Buches der Bibel. Ich hätte es ganz anders zu Ende geschrieben. Und vielleicht bist du heute in der Kirche das erste Mal, vielleicht hast du mit Gott nichts am Hut, mit Kirche nichts am Hut, du bist gerade voll am Zweifeln und hast dich gerade hier reingewagt. Es ist ganz toll, dass du uns Vertrauen entgegenbringst. Und das finden wir wirklich klasse. Das ist vielleicht eine kleine Randnotiz, aber eine bedeutende für dich. Ganz anders als Bücher in der damaligen Zeit, in der Antike, ist dieses Buch schonungslos ehrlich. Man konnte es sich damals nicht leisten. Und in der Geschichtsschreibung von Königen und Propheten, von frommen Leuten, wurde niemals so etwas geschrieben. Jona teilt uns sein Herz mit. Und es ist sau ehrlich. Und damit ist dieser Bericht authentisch. Und er macht was mit uns. Wie kann das sein? Was ist das Problem? Ich meine, das Fernglas liegt noch auf seinem Fensterstock und er schaut auf Ninive. Nichts passiert. Das Gericht trifft nicht ein. Das, was er gepredigt hat, verläuft im Leeren, ins Leere. Und ich weiß nicht, wie es jetzt... Gott, ich habe mir... Jona hat das toll gelesen. Ich habe mir so den Arsch für dich aufgerissen. Weißt du, Gott, ich bin in ein Boot gestiegen. Da war richtig Salzwasser. Ich bin über Bord geworfen worden. Ich bin untergegangen für dich. Ich bin ausgespeit worden von dem Fisch, Gott. Und dann bin ich in diese Stadt. Es war richtig ein Risiko. Und dann mache ich mich total zum Ei. Ich meine Glaubwürdigkeit ist weg. Wer sollte mir jetzt noch glauben? Und Gott, schließe ich deine Glaubwürdigkeit, ist ja auch weg. Ich meine, du sagst was? Du sprichst von Gericht, von gerechtem Gericht. Und dann bist du irgendwie ein Weichei. Dann knickst du ein, dann lässt du 5 Grad sein. Und Jona kommt nicht klar mit Gott. Und er merkt, ich kann Gott nicht in eine Schublade stecken. Das ist das Problem. Ninive ist nicht untergegangen. Und Gott ist so anders. Und dann zitiert er diesen Text, Vers 2, in diesem Kapitel 4. Da heißt es, ach Herr, es ist doch genau das, was ich mir sagte. Deshalb wollte ich auch vor dir fliehen, in Tarsus damals. Denn, und jetzt kommt ein brillantes Glaubensbekenntnis, brillante Theologie. Denn ich wusste es doch. Am Ende bist du doch gnädig und barmherzig und von großer Gnade. Und du lässt dich des Unrechts wieder gereuen. Wie bitteschön, Gott ist es gerecht. Und Jona hat ein Problem mit Gottes Gerechtigkeit auf der einen Seite und mit Gottes Liebe auf der anderen. Wie kannst du diesen gottlosen Ausländern, ja, unseren bittersten Feinden vergeben? Das ist das Problem. Hier sind also in dieser Story Menschen, problematische Menschen und problematische Umstände das Problem. Und so ist es ja auch in unserem Leben. Ganz ehrlich, es sind problematische Umstände oft das Problem und problematische Menschen sind oft das Problem. Also, ich muss mal auf das Beispiel zurück, problematische Umstände. Ich hätte mich gestern Abend riesig gefreut, wenn mein Verein endlich Dominik Lorenz 1 ausgewischt hätte, indem dieser Verein gewonnen hätte. 5. Spiel, ich weiß gar nicht, über 20 Gegentore gegen Bayern allein in den letzten 2 Jahren. Und ich habe mich richtig geärgert, das ist ein Problem. Ja, vielleicht nicht für dich, aber für mich. Wir hatten uns so auf unseren Feiertag gefreut, am 31.10. Und wir wollten was machen mit der Familie und dann gucke ich so, mein Sohn sagt um 11 zu mir, Papa, guck mal, auf unserem Sessel sitzt eine Maus. Ich dachte, spinnst du? Und ich habe da hingeguckt, da ist eigentlich so eine Spielzeugmaus, wo er mich verarschen will. Da saß dort tatsächlich eine Maus auf unserem Sessel, wo ich abend Fernsehen geguckt habe. Jetzt ist das für mich kein großes Problem, es ist eher ein Abenteuer. Komm, lass uns jetzt diese Maus fangen, Kinder, los! Es gibt eine Person in unserem Haushalt, für die ist es ein großes Problem. Und der Tag war gelaufen. Ich sag's euch. Problematische Umstände. Und ich muss lernen, dass meine Frau da tiefer zu verstehen, sie hat wirklich ein Problem damit. Und das ist nicht zum Lachen. In unserer zerbrochenen Welt. Das heißt, weder Umstände noch Menschen fast anzubeten und zu sagen, dass wir das zu sehr brauchen für uns, für unser Glück. Unser Partner ist nicht immer Gold und schon gar nicht Gott. Und dein Chef auch nicht, und das weißt du. Und der Umstand der Geburt ist anders als in Medien proklamiert, ist nicht immer das schönste Ereignis der Menschheitsgeschichte. Wir leben in einer gebrochenen Welt und als Kirche sollten wir das sehr, sehr ernst nehmen und viel, viel ehrlicher miteinander umgehen. Ich habe ein Zitat von Wilma Tomalla, eine Publizistin, das ich sehr, sehr interessant finde. Und sie schreibt in einem ganz kernigen kleinen Satz, sie schreibt ein ganz steiles, wichtiges Zitat. Sie schreibt, es sind nicht die äußeren Umstände, die das Leben verändern, sondern die inneren Veränderungen, die sich im Leben äußern. Ein ganz interessanter Ansatz. Es sind nicht die äußeren Umstände, die das Leben verändern, sondern die inneren Veränderungen, die sich im Leben äußern. Das heißt, entscheidend sind nicht problematische Menschen und problematische Umstände. Entscheidend sind nicht, wie viele Probleme du hast. Daran kannst du oft nichts ändern. Das ist ja das Problem. Entscheidend ist, wie du darauf reagierst. Und entscheidend der ist, was es in dir macht. In dir macht. Und deswegen der zweite Punkt. Nimm deine Reaktionen auf die Probleme sehr ernst. Jonas Reaktion war folgendes. Wir lesen das und es missfiel Jona sehr. Und er wurde richtig zornig und er sagte drittens, nimm mein Leben. Es ist besser zu sterben, als zu leben. Das ist die Reaktion von Jona auf das Problem. Und er nimmt diese sehr ernst. Da drückt sie aus. Was musst du tun, wenn du die Befürchtung hast, Ratten sind in deinem Keller? Was du nicht machen darfst, ist das, was wir am Feiertag gemacht haben. Wir haben uns ganz leise angeschlichen. Ganz leise. Dann wirst du nie sehen, ob du Ratten in deinem Keller hast. Was du machen musst, ist einen Sprung auf die Kellertreppe und du musst sie erschrecken. Dann wirst du sehen, vielleicht, ob sich kleine, lange Schwänze sozusagen hinter den Schränken oder hinter dem Eingekochten verstecken und verschwinden. Der wahre Zustand unserer Herzen zeigt sich am besten in Stresssituationen. Das, was hier drin ist, bei dir und bei mir, zeigt sich am besten in Stresssituationen. Starke Gefühle, ich möchte euch total Mut machen, sind wertvoll. Emotionale Reaktionen sind wichtig. Ausraster, wie bei dem jungen Mann, sind sozusagen Hinweisschilder. Warum? Wenn du nicht, und das wünsche ich dir, wenn du nicht bei den äußeren Problemen stehen bleibst, sondern deine Reaktion, deine Emotion, deine Gefühle ernst nimmst, deine Reaktionen ehrlich eingestehst und wahrnimmst, dann bauen diese quasi eine Brücke, so kann man das sagen, zu dem, was dann tiefer noch in dir steckt. Sie lichten das, was tiefer in dir steckt. Was tun wir nicht alles, um das nicht zu machen? Wir sind Meister der Ablenkung. In erster Linie könnte ich jetzt viel über Medien reden. Das will ich nicht tun. Aber ich kenne es von mir, dass ich oft abends ins Bett gehe und anstatt nochmal zu gucken, wie habe ich reagiert, was war das Problem heute, dann irgendwie ein bisschen Smartphone und noch ein bisschen paar Seiten hin und her scrollen und schieben und noch ein bisschen Nachrichten, noch ein bisschen Sport, noch ein bisschen Fußball, Tore, wer ist jetzt neuer Trainer von Bayern München und wie könnte das mit Arsene Wenger werden? Und wenn du das immer und immer wieder tust, tötest du das ab. Es gibt noch viele andere Dinge. Ich kenne so manche Männer, die schweigen einfach. Wenn du sie fragst, wie geht's dir?
Keine Ahnung.
Weiß nicht. Sie haben keinen Zugang zu ihren Reaktionen, zu ihren Emotionen, zu sich selbst. Viele Männer gehen einfach in den Keller und werkeln irgendwas und dann setzen sich hin und trinken eine Flasche Bier. Und es ist okay. Aber die Gefahr ist, dass wir reinfressen. Manche ertränken im Alkohol. Manche treiben exzessiv Sport. Weißt du, was deine Methode ist? Manche kaufen einfach was Schönes, um sich abzureagieren. Manche essen noch eine zweite und dritte Tafel Schokolade. Mancher schwelgt in romantischen Sehnsüchten und Gedanken dahin und malt sich die Welt schön und den Partner schön. Es gibt so viele Dinge, wie wir uns ablenken lassen. Und ich finde das so spannend. Weißt du, wo Jona hinrennt mit seinen reaktiven Gefühlen, mit seinen Emotionen, was er macht? Er frisst es nicht rein. Er drückt es aus. Das finde ich so erstaunlich in dieser Geschichte. Er rennt zu Gott damit. Das ist wirklich erstaunlich, weil er ja eins wusste. Dieser Gott, den kann ich zurzeit nicht handeln. Den kann ich nicht in eine Schublade hineinstecken. So ist er. Und ich habe ein Problem mit ihm. Aber er wusste immer noch, ich kann, so wie ich bin, mit dem, was ich fühle, hier drin, zu Gott kommen. Weißt du das? Dass du so, wie du bist, zu Gott kommen kannst. Ich habe es eine Zeit lang in meinem Leben überhaupt nicht geglaubt, bin kein gutes Vorbild. Ich hatte eine Zeit, an dem der Bereich hier massiv dunkel war. Und ich neige dazu, auch das zu verschweigen, aber eines Tages ging es nicht mehr. Und ich habe mir ein Tagebuch genommen und habe einen Hassbrief auf Gott geschrieben. Ich habe geschrieben, was ich an ihm nicht mag, was ich an ihm nicht verstehen kann, welche Gefühle ich habe und was ich da denke. Und ich dachte, jetzt wird eins passieren. Daniel, das darfst du nicht. Du darfst keine... Nee. Und ich dachte, jetzt geht die Erde auf unten oder irgendwie fällt ein Stein mir auf den Kopf, auf den Schädel und dann bin ich todens vorbei. Aber was ich gelernt habe oder wie es mir dabei ging, war das, dass dieser Fakt, Dani, du darfst wirklich zu Gott kommen, wie es wirklich in dir aussieht. Und das war das viel Erstaunlichere für mich und auch für Jona, dass Gott das aushält. Dass Gott die Reaktion aushält, den Zorn aushält, die Gedanken aushält, die Jona hat, seine Suizidgedanken aushält. Und das sehr, sehr ernst nimmt. Gott kann mit deinen Emotionen, wie du wirklich bist, er kann damit umgehen. Vielleicht anders als manche Fromme, vielleicht anders als manche Kirchen, vielleicht auch als wir als Kirche. Diese Emotionen, diese Reaktionen sind letzten Endes, deine Gefühle sind letzten Endes ein Spiegel, wie es dir mit problematischen Menschen, mit problematischen Umständen oder vielleicht mit einem problematischen Gott geht. Deswegen nimm deine Gefühle, deine Emotionen sehr, sehr, sehr ernst. Warum? Warum sind sie so wertvoll? Warum sollst du sie ernst nehmen? Und das ist der letzte Punkt, weil Gott letzten Endes eines will. Er will viel tiefer an unser Innerstes ran. Er will an dein Herz ran. Und Gott gibt sich nicht, wie ich damals unterwegs war, mit Äußerlichkeiten zufrieden. Ich mache ja das für Gott und ich bin ja gut. Und ich gebe ein gutes Bild ab und ich stehe da vorn. Sondern Gott sieht unter unsere Schalen, unter unseren Problemen, unter unsere Reaktionen. Er sieht unser Herz und dort möchte er ran. Gefühle sind eine Brücke zum Herzen. Und genau darauf zielt Gott, weil er sich nie mit Äußerlichkeiten zufrieden gibt. Und deshalb stellt er eine einfache Frage an Jona und an dich, an mich. Und diese Frage lautet, wir haben sie gehört, Jona, Daniel, Johanna, ist es gut für dich? Tut es dir gut? Ist es nützlich für dich, dass du so zornig bist? Ich liebe dich. Ich will dein Herz. Und dann sind wir beim Herz. Stell dir dein Herz als ganz groß und ganz wichtig und wertvoll vor. Es ist wie die Kommandozentrale in deinem Leben. Die Kommandozentrale eines, zum Beispiel eines Ozeanriesen, ist wichtig. Dort laufen alle Informationen zusammen. Und diese Kommandozentrale steuert diesen Ozeanriesen. Dein Leben. Jedes Manöver, das das Schiff fährt, jeder Hafen, jede Route, alles geht von dort aus. Wonach du dich sehnst, was du wirklich denkst, was dich motiviert, wonach du verlangst, was der Antrieb ist in deinem Leben, all das steuert dein Herz. Und deswegen ist dein Herz der wichtigste Ort. Und dieses Herz versteckt sich hinter deinen Reaktionen. Die Bibel ist voll davon. Ich habe nur einen kernigen Vers rausgenommen. Da heißt es, ein Papa lehrt seinem Sohn das Wichtigste im Leben. Und dann sagt er zu seinem Sohn, mehr als auf alles andere. Mehr als auf das zukünftige Mädel, das du haben wirst. Mehr als auf die Karre, auf den Studienplatz, den du bekommen wirst. Achte auf eins. Achte auf dein Herz. Denn aus ihm quillt die Quelle des Lebens. Das Herz steuert dein Leben. Das Herz steuert auch deine Reaktionen, hat Auswirkungen auf deine Gefühle. Und letzten Endes steuert die Kommandozentrale Herz auch das, was du tust und am Ende dein Schicksal. Deswegen ist das Herz so wichtig. Worum geht es im Buch Jona? Das ist ja die große Frage, wir sind fast am Ende. Warum kennen so viele Leute nur den Fisch oder das Schiff oder die Predigt, die Jona gehalten hat in Ninive? Warum hört für viele Christen Jona nach dieser Gerichtsbotschaft auf? Weil wir alle gern verdrängen. Und vielleicht ist das eine Botschaft heute besonders für uns, die wir in der Kirche sind, die wir mit Gott unterwegs sind, die wir gläubig sind, die wir religiös unterwegs sind. Eine besondere Botschaft für dich. Wir verdrängen gern. Kann es sein, dass in deinem Leben, in meinem Leben, dass du in der Gefahr stehst, dass das Äußere, wie du dich gibst, was du hermachst, was du leistest, was du tust, dir wichtiger sind wie das Innere? Weil wir ja letztlich glauben, Hauptsache der Eindruck stimmt. Hauptsache das Ergebnis passt. Die Gefahr ist, dass wir dann zu Heuchlern werden, die so tun, als ob. Gott ist ganz anders. Der Mensch sieht auf das Äußere. Wir sehen so schnell, geht es mir, dass ich Menschen in eine Schublade stecke. Der Mensch sieht auf das Äußere. Gott sieht das Herz an. Gott sieht das Herz an. Das ist die zentrale Botschaft. Ja, es geht um die Herzen vieler Menschen, die, wenn sie nicht zu Gott umkehren und ihn, den Herrn, auf den Fahrersitz ihres Lebens lassen, verloren sind. Ja, es ist 5:12. Ja, das gilt für Ninive. Aber es geht viel mehr um das Herz, um dein Herz, um das Herz des Einzelnen, von Jona, dass, wenn er ganz ehrlich ist, freudelos ist, leer und hart und genauso verloren ohne Gott. Und so gibt's, und wir müssen das als Kirche immer wieder betonen, eine gefährliche Verlorenheit für die Kirchgänger, für die Bibelleser, für die Religiösen, für die Christen, für die Frommen. Und sie stehen manchmal, vielleicht übertreibe ich, mit der Bibel in der Hand da, entfernt von den Bösen dieser Welt. Ganz weit entfernt in ihrem Hotel. Weil die Guten, das sind ja wir. Das sind doch wir. Und versteckt in ihrem Herzen, und ich kenne es von mir. Und ich kenne es von Menschen, die ich über Jahre begleite. Und manchmal sagen sie mir das. Versteckt in ihrem Herzen, unter ihren Emotionen. Und manchmal drücken sie das dann aus. Eigentlich bin ich leer. Ich habe keine Freude. Ich weiß nicht, ich bin so eingefroren. Ich bin kalt. Und sie sind Meister darin, ihre Gefühle zu verdrängen und abzutöten. Vielleicht auch durch fromme Aktionen, durch Dabeisein, durch Machen. Und dabei betrügen sie sich selbst. Da wo Gott ist, und das zeigt das Buch Jona, ein liebevoll und beharrlicher, kreativer Papi, der dich und mich gemacht hat und der uns hinterhergeht. Dort, wo wir sind. Und der ziemlich kreativ ist, uns dort zu finden, wo wir uns befinden. Und er will an unser Herz rankommen. Und dabei unternimmt er alles Mögliche. Und so stellt sich Jona über seine Reaktion, seinen Zorn, seinen Suizidgedanken, seinem Herzen. Und was war da drin? Und darauf will ich noch eingehen. Was war da drin? Verborgen. Man kann es mit einem Wort sagen. Vielleicht vereinfache ich etwas, aber ein Wort. Und dieses Wort ist Selbstgerechtigkeit. Selbstgerechtigkeit. Wir sehen das daran, wie er mit Gottes Worten, mit der Bibel umgeht, Jona, und wie er mit Menschen umgeht. Tief verborgen in seinem Herzen, in seinem großen Jona-Herzen, hat Jona eigentlich keinen Bock auf Gottes Worte, keine Freude. Er liest zwar, er predigt, aber er hat keine Freude dran. Im Gegenteil, wenn wir den Text lesen, verzweifeln ihn Gottes Worte. Sie lassen ihn zum Verzweifeln bringen. Er benutzt Gottes Worte und diese Worte, die er zitiert, Gott ist gnädig und liebevoll und geduldig bis ans Ende, sind aus einem viel älteren Buch der Bibel, er kennt es auswendig. Und er benutzt Gottes eigene Worte gegen Gott, um sich selber zu rechtfertigen. Das musst du dir mal vorstellen. Er benutzt seine Bibel nicht, um zu erkennen, wie verloren er ist. Und ist nur ein liebevoller Papi, der an sein Herz schaut. Nur ein reiner Akt der Gnade, die von oben kommen muss, nicht von ihm und von unten, ihn verändern kann. Er benutzt seine Bibel, um sich besser und überlegen und selbstgerechter als andere zu fühlen und zu denken. Das ist das eine, und das andere ist tief in Verborgen in seinem Herzen, ist eine Ablehnung gegen die Fremden und gegen die Gottlosen da draußen. Er predigt ihn. Ja, er predigt ihn. Aber weißt du, was er nicht kann? Er kann sie nicht lieben. Er lädt sie in den Gottesdienst ein, aber liebt sie nicht. Im Fisch hat Jona gecheckt, ein paar Monate vorher, schon mal. Es stimmt, ich bin in meinem Herzen ganz schön verloren. Und ich brauche, dass Gott mit mir gnädig ist, so wie ich bin. Und dort hat er gebetet. Dominik hat darüber gepredigt, ja. Die tote Götzen verehren, verlassen ihre Gnade. Das ist ziemlich fromm. Das heißt, im anderen, die etwas anderes zum Mittelpunkt ihres Lebens machen. Die entfernen sich von der Liebe Gottes. Natürlich hat er gedacht, dass er Gottes Liebe braucht für sich. Aber die anderen in Ninive brauchen das noch mehr. Die Gottlosen hängen ihr Herz an Nichtigkeiten, ja? Die das innere Loch nie ausfüllen können. Aber ich doch nicht. Ich habe doch ein paar Verdienste. Also ich habe doch ein bisschen was ich dir anbieten kann, Gott, oder? Jonathan Haidt, ein Psychologieprofessor und Bestsellerautor, bringt es auf den Punkt. Er schreibt, Selbstgerechtigkeit ist die Standardeinstellung eines jeden Menschen. Und egal, ob du fromm unterwegs bist oder nicht, religiös, nicht religiös. Selbstgerechtigkeit ist die Standardeinstellung eines jeden Menschen. Und das ist genau das, was die Bibel sagt. Diese angeborene Einstellung, standardmäßig, uns selber zu erhöhen, uns zu rechtfertigen durch Leistung, durch Erfolg, durch Wissen, durch Verdienste, durch unseren Job, uns letztlich selber zu rühmen, laut oder leise. Unsere Nation, ja, auch unsere Nation. Und unsere Verdienste hochzuhalten oder unsere Vergangenheit zu huldigen und dabei andere eher klein zu halten, ist tiefer in unserem Herzen drin, als wir es wahrhaben wollen. Versteckt in uns. Jonas Selbstgerechtigkeit hat dem Fisch etwas abgenommen. Aber die Wurzel, der Stumpf vom Baum, war immer noch da. Und er predigt, Rettung kann allein nur von Gott kommen. Das predigt er. Aber er lebt. Aber ich bin nicht so wie die da. Und genau deshalb sitzt er zornig. bin fernlos in seiner Badewanne und will sterben, weil Gott so anders ist. Letztlich glaubt Jona immer noch, dass man Gottes Gnade, seine Liebe zu uns irgendwie verdienen muss. Und die anderen, die haben das nicht verdient. Die große Frage ist, wie kommen wir da raus? Und keine Angst, ich rede jetzt nicht mehr lang. Das ist ein Riesenthema. Wie kommen wir da raus? Dominik wird in 2 Wochen diese Frage beantworten. Wie kriegen wir ein verändertes Herz? Wie wäre ich hier drin neu? Eine veränderte Standardeinstellung. Wie geht das? Muss ich mich da anstrengen wieder? Oder was muss ich irgendwelche frommen Übungen machen? Oder mich kasteien? Wie geht das? Nur kurz noch als Zusammenfassung 3 Punkte. Wie geht das? Erstens, ich habe es schon gesagt, sei getrost, Gott geht seinen Weg mit mir und mit dir. Sei getrost. Deswegen nimm übrigens auch die Schiffe und Stürme und die Fische in deinem Leben sehr ernst. Gott ist sehr kreativ, um uns zu suchen, dort, wo wir ihn vielleicht gar nicht finden wollen. Nimm das sehr ernst und sei getrost, Gott geht seinen Weg mit dir. Er hat viel größeres Interesse, an dein Herz ranzukommen, als du Interesse hast. Er liebt dich viel mehr, als du das glauben kannst. Und er sucht dich. Und er will deine Freude. Deswegen fragt er, ja, Jona, bringt dir's was? Macht dich das glücklich? Befreit dich das, dass du jetzt so zornig bist? Das ist das Erste. Das Zweite ist, nimm deine Reaktionen sehr ernst. Ich möchte dich ganz, ganz sehr ermutigen. Wir Vogtländer stehen nicht dafür, dass wir so frei heraus sagen, was wir fühlen und denken. Aber nimm deine Reaktionen sehr, sehr ernst. Was fühlst du gerade? Warum fühle ich, wozu fühle ich das gerade so? Dass du das ernst nimmst, dass du das ausdrückst. Weil es sind letztendlich versteckte Hinweise darauf, was hier in deinem Herzen ist. Gefühle bauen eine Brücke zum Herzen. Deswegen nimm das sehr ernst, was du fühlst. Schalt mal ab. Genieß dir Stille. Ich mache es nachts mein Handy auf Flugmodus und drehe auf Stille. Kannst du dir das überhaupt noch leisten? Still zu sein. Und das Dritte, Herzensveränderung braucht Zeit. Herzensveränderung braucht Zeit. Ich weiß es aus meinem eigenen Leben, aus unserer Ehe, dass die tiefsten Veränderungen keine einmaligen Sachen sind. Brauchen Zeit. Das Herz wird nicht durch eine Predigt, ein großes Event, eine Erfahrung oder einen Fisch ein für alle Mal verändert. Das ist eher die Ausnahme. Ein Gedanke noch am Ende. Als man in den Staaten in den 60er Jahren eine 500 Kilometer lange Autobahn versuchte zu bauen, hatte man ein Riesenproblem. Diese Autobahn ging an den Eriesee und sie musste durch schwierige Abschnitte gehen. Und ein Streckenabschnitt blieb jahrelang, ich weiß nicht genau, also einige Jahre lang, unvollendet. Das Problem war, man musste 2 Brücken bauen, 300 Meter lang, über einen ganz gefährlichen Sumpfgebiet. Und es wurde gebohrt und Statik und so weiter. Und Pfeiler wurden ganz tief in die Erde getrieben, um endlich festen Grund für diese Brückenpfeiler zu erreichen. Aber immer als die Ingenieure dachten, jetzt sind wir durch, jetzt wird es tragfähig, jetzt können wir bauen, stellten sie fest, dass diese Pfeiler nachgegeben haben, wieder irgendwie weggerutscht sind. Was musste sie machen? Wieder tiefer graben, wieder tiefer bohren, wieder tiefer rangehen, tiefer reingehen. Und ich glaube, das ist genauso mit unserem Herzen. Sie müssen tiefer und tiefer und wir müssen tiefer und tiefer verankert werden, nicht in dem, was wir leisten und tun. Und was wir vorgeben und wie wir arbeiten, nicht in uns verankert werden und dem, was wir machen, sondern in diesem tiefer einzutauchen, in diesem festen Grund gebaut zu werden, verankert zu werden in dem, was, was Gott über uns denkt, was er über dich sagt, welche Liebe er für dich empfindet. Nicht in unseren Verdiensten, sondern in den Verdiensten Gottes, nicht in deiner Vergangenheit, sondern in der Vergangenheit von Jesus, seiner Liebe, dass er für dich kommt und sich für dich verwendet und dass er sozusagen sogar in den Tod geht, um dir Leben zu schenken. Da, in diese Liebe hinein müssen sich unsere Herzen verankern, dann werden wir verändert, dann werden sie Stück für Stück verändert, dauerhaft und tief, aber dazu dann in 14 Tagen mehr. Ich habe jetzt so zwei Punkte noch für dich, DNS. Bei uns ist das sehr wichtig, dass wir sagen, okay, wie kann ich das jetzt praktisch weiterdenken? Was kann so ein Schritt sein? Wie kann ich aktiv werden? Es sind ganz zwei kleine Punkte. Der erste Punkt hat mit dem zu tun, was ich vor 14 Tagen gesagt habe. Da habe ich gesagt, nimm dir 4-mal im November 10 Minuten Zeit, um richtig umzukehren. Darin ging es das letzte Mal. Mein Punkt heute ist, vielleicht hast du es gemacht. Wenn du es nicht gemacht hast, oder wenn du es gemacht hast, einfach weiter so. Wenn nicht, nimm dir 3-mal für November. Also wöchentlich nochmal Zeit. 3-mal 10 Minuten. Plan das jetzt in deinen Terminkalender ein, heute. Und dann machst du Folgendes. 3 Fragen. In diesen 10 Minuten. Welche Probleme haben mich diese Woche beschäftigt? Problematische Menschen, problematische Umstände. Wie fühle ich mich gerade? Wie habe ich darauf reagiert? Und was zeigt es, wie ich reagiert habe in Bezug auf mein Herz? Das ist eine ganz praktische Aufgabe. Dir Zeit nehmen zur Stille, feste Zeiten einplanen und diese Fragen dir in der Stille zu beantworten. Mal wenn alles ruhig ist. Und der zweite Punkt ist, was du freiwillig natürlich machen kannst, wie alles. Draußen am Infopunkt liegen einige A4-Zettel. Da steht oben drüber Herzensfragen. Da sind 8 Fragen, 8 Herzensfragen, 8 tiefgehende Fragen aufgelistet, wo es darum geht, wie viel Jona steckt in dir. Wie viel von Jona steckt in dir? Und du kannst das einfach mitnehmen und sagen, ja, das ist für mich ein nächster Schritt. Ich möchte mich damit beschäftigen, wie viel von Jona steckt in mir. Und dass du da Fortschritte machst. Und dass du dort jetzt tiefer verankert wirst in deinem Herzen. Das wünsche ich dir von ganzem Herzen.